Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Ihr habt Glück, ihr habt gerade genau richtig eingeschaltet, um meinen Gesprächsgast heute kennenzulernen. Vielleicht ist aber auch nur Zufall gewesen. Oder gibt es sowas wie Zufall überhaupt gar nicht, weil wir in einer Welt leben, in der wir mit den Naturwissenschaften alles berechnen können? Kann man berechnen, dass ich genau jetzt Hallo Florian sage?
Hallo.
Und hattest du jetzt irgendwie eine Chance, das irgendwie kommen zu sehen, dass ich genau jetzt Hallo sagen werde und du genau jetzt Hallo sagen musstest?
Nein, ich glaube, da hatte ich keine Chance. Das bedeutet aber nicht, dass da jetzt irgendetwas Mystisches oder Magisches dahinter war. Manche Dinge sind einfach schwer vorherberechenbar.
Das ist Florian Aigner, den ihr da gerade sprechen hört. Florian kommt aus Wien und ist Physiker, Wissenschaftsjournalist und Autor. Er hat über theoretische Quantenphysik promoviert und das ist wirklich das harte Zeug. Außerdem beschäftigt er sich kritisch mit Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaften und ist Mitglied der Gesellschaft zur Wissenschaft. Untersuchung von Parawissenschaften, müssen wir gleich noch drüber sprechen. Dieser Verein, der verleiht nämlich einmal im Jahr das goldene Brett vor dem Kopf für den größten pseudowissenschaftlichen Unfug, der im deutschen Sprachraum verbreitet wird. 2014 hat Xavier Naidoo das zum Beispiel abgeräumt, das goldene Brett vor dem Kopf. Das wäre schon eine ganze Menge, über das wir jetzt reden könnten. Florian hat aber gerade auch ein Buch geschrieben, was sich mit dem Zufall auseinandersetzt. Der Zufall, das Universum und du, die Wissenschaft vom Glück, heißt es. Unter den genannten Voraussetzungen. Wie zufällig ist es denn, dass wir beide uns jetzt gerade miteinander unterhalten?
Ich würde sagen, das ist ziemlich zufällig, aber letztlich ist das eigentlich Ansichtssache. Es gibt Leute, die meinen, Zufall gibt es grundsätzlich nicht, weil ja die Naturgesetze im Wesentlichen alles festlegen. Und das ist durchaus eine Sichtweise, die sich gut diskutieren lässt, die auch lang von vielen großen Wissenschaftlern anerkannt wurde. Man kann sich das Universum, wenn man möchte, ja so vorstellen wie ein riesengroßes Uhrwerk, wo einfach nur Ursache und Wirkung gelten, wo eine Sache die andere bewirkt. Wenn wir uns vorstellen, alles ist einfach ein riesengroßes Gewimmel von Atomen und anderen Teilchen und die stoßen irgendwie zusammen und wirken Kräfte zwischen diesen Teilchen, dann kann man sich ja vorstellen, dass diese Teilchen gar nicht anders können, als eben sich so zu bewegen, wie sie es tun. Und aus dem Zusammenwirken dieser Teilchen, das wir Universum nennen, das ist ja nichts anderes als das, ergibt sich dann alles, was passiert. Ja? Und das ist so eine mechanistische Sichtweise des Universums, die lange recht populär war in der Wissenschaft. Ganz so einfach ist es aber eigentlich nicht.
Das heißt aber, wenn ich jetzt quasi das vor Augen habe, dann wäre, wenn ich dieses Uhrwerkbild mal weiter benutze, ist ganz klar, dass heute Sonntag ist und morgen Sonntag und morgen könnte nicht mal Freitag oder Dienstag werden.
Gut, das ist eine einfachere Sache. Das ist einfach eine menschliche Konvention, dass immer, wenn die Erdkugel einmal um sich selbst gekreist ist, wir dem Tag einen neuen Namen geben. Das hat jetzt mit Physik noch nicht so viel zu tun.
Ja, aber wenn die Erde quasi einmal um sich selbst kreist und immer genau die gleiche Zeit dafür braucht, das ist ja quasi die feste Konstante.
Das ist von den Naturgesetzen festgegeben. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und das ist natürlich etwas, was man auch wunderbar vorherberechnen kann. Da gibt es schöne, klare, eindeutige Regeln der Physik, die Rotation der Erdkugel beschreiben. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Da ist eigentlich kein zufälliges Element dabei. Das ist wunderbar vorhersagbar. Und das zeigt uns jetzt schon die Problematik, in der wir als Naturwissenschaftler stecken. Es gibt nun mal Dinge, die sind großartig vorherberechenbar. Da ist die Naturwissenschaft fantastisch gut, die Zukunft vorherzusagen. Gerade was die Bewegung von Himmelskörpern betrifft, ist es ja unglaublich. Wir entdecken irgendwelche Kometen weit draußen am Rande des Sonnensystems und dann gibt es Leute, die können tatsächlich vorherberechnen mit großer Exaktheit, wo sich diese Kometen in Jahren befinden werden. Das funktioniert wunderbar. Das ist eigentlich unglaublich. Also da können wir die Zukunft wirklich gut vorhersagen, einfach mit mathematischen Formeln. Und dann wiederum gibt es andere Dinge, wo es nicht möglich ist. Versuchen Sie mal vorher zu berechnen, was meine Katze in 2 Minuten tun wird. Sie werden es nicht schaffen.
Ja, oder was in meinem Leben tatsächlich passieren wird in den nächsten 2, 3 Stunden, Tagen, Jahren oder wie auch immer. Und dabei sind wir ja im Prinzip aus den gleichen kleinen Molekülen, die überall im Weltraum rumfliegen, aber dann doch nicht berechenbar.
Richtig, genau so ist es. Mhm. Und das lässt sich durchaus auch physikalisch begründen. Es gibt eben kompliziertere und weniger komplizierte Dinge und die Bewegung von Himmelskörpern gehört zum Glück für die Astronomen zu den weniger komplizierten Sachen und die Gehirne von Katzen gehören zu den extrem komplizierten Sachen.
Weil man aber auch viel mehr Dinge weiß, oder? Also man hat viel, viel, viel mehr Input zur Berechnung oder es ist weniger Input zur Berechnung notwendig. Wenn ich jetzt vielleicht alle Variablen hätte, die zu einer Entscheidung führen im Gehirn einer Katze, könnte ich die möglicherweise auch vorausberechnen?
Das ist natürlich eine wichtige und alte Frage. Wenn wir alles wüssten über ein Gehirn zum Beispiel, könnten wir dann vorhersagen, welche Gedanken es entwickeln wird? Und ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das prinzipiell unmöglich ist. Allein schon wegen der Chaostheorie. Die Chaostheorie sagt, dass winzig kleine Fehler, winzig kleine Störungen das Endergebnis schon vollkommen umwerfen können. Und unser Gehirn oder auch das Gehirn meiner Katze ist eben so ein kompliziertes System, wo diese Regel zutrifft. Das heißt, auch wenn ich es fast perfekt beschreibe, aber wenn ich nur den winzig kleinsten Fehler mache, ist meine Vorhersage vollkommen wertlos, zumindest auf lange Sicht.
Was fasziniert dich so am Zufall, dass du ihm ein ganzes Buch gewidmet hast?
Naja, als Wissenschaftler ist es natürlich ein Thema, das einem juckt, weil die Wissenschaft ist ja eben eigentlich genau dafür da, den Zufall auszuschalten. Mhm. Wir wollen ja vorher berechnen, was passieren wird. Deswegen macht man eigentlich Wissenschaft. Ne? Und dann ist natürlich spannend zu sehen, wo das funktioniert und wo nicht, wo die Grenzen sind, was berechenbar ist und in welchen Bereichen man sich damit abfinden muss, dass wir uns einfach überraschen lassen müssen.
Mhm. Mein Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag heißt Florian Aigner und ist Physiker. Ihr habt gerade schon von ihm gehört, warum er den Zufall so spannend findet. Ist ein ziemlich spannendes Thema, über das wir gleich auch auf jeden Fall noch intensiver sprechen müssen. Vorher würde ich aber ganz gerne noch klären, wer dieser Typ ist, der das Buch geschrieben hat. Fangen wir doch einfach mal damit an, dass du Physik studiert hast. Also aus meiner Perspektive muss ich die Frage stellen, wie konnte das passieren?
Tja, das Leben bringt eben manchmal interessante Zufälle. Ich war immer ein Mensch, der sich für ganz viele verschiedene Dinge interessiert hat. Es gab kaum etwas, was mich gar nicht interessiert hat, abgesehen vielleicht von Rekturnen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Sehr gut, ausgezeichnet. Aber ich habe immer gerne Romane gelesen, ich habe gerne Klavier gespielt, ich habe gerne Physikbücher gelesen, ich habe eigentlich vieles gerne gemacht. Und dann habe ich so, als die Zeit kam, dass ich mich für ein Studium entschließen musste, eben überlegt, na, wenn ich nichts in Richtung Naturwissenschaften mache, dann geht mir das eigentlich verloren, denn es ist viel einfacher, irgendwann mal als Nicht-Theaterwissenschaftler ins Theater zu gehen, als Nicht-Physiker Physikbücher zu lesen. So ist das dann passiert.
Aber das ist ja schon ziemlich komplexes Zeug. Liegt und ich glaube jetzt oder behaupte einfach mal, auch jedes Gehirn ist jetzt nicht unbedingt dazu geeignet, solche komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Wann hast du gemerkt, dass dich das alles interessiert und dass du da vielleicht Sachen verstehst, die andere vielleicht nicht sofort verstehen?
Das war letztlich auch irgendwie Zufall, nicht? Also man stolpert da so rein als 19-Jähriger in ein Studium und ob das dann tatsächlich das Richtige ist, das kann man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen. In meinem Fall war es Glück. Ich habe gesehen, ja, das klappt, das kann ich, das macht Spaß und ja, so bin ich dabei geblieben. Aber das war nicht unbedingt vorhersehbar, das gebe ich schon zu.
Was ist es dann, was dich drangehalten hat? Also was hat für dich Physik da so spannend gemacht?
Ja, man will natürlich die Welt verstehen. Man will verdammt nochmal draufkommen, wie dieses komplizierte Universum funktioniert und an welche seltsamen Regeln es sich halten muss. Das ist ja grundsätzlich schon aufregend, dass es überhaupt so etwas gibt wie Regeln, an die sich das Universum halten muss. Es wäre ja auch vorstellbar, dass wir in einer vollkommen verrückt irren Welt leben, wo ich manchmal aus dem Kühlschrank ein Bier rausnehme und plötzlich verwandelt es sich in ein Babykrokodil. Ja, das könnte ich mir vorstellen. In so einer Welt leben wir nicht. Mhm. Offensichtlich gibt es gewisse Regeln. In unserer Welt geht es mit richtigen Dingen, mit rechten Dingen zu. Und das wirklich Spannende daran ist, wir können das Zeug auch noch mit mathematischen Gesetzen beschreiben. Das ist eigentlich sehr erstaunlich. und wie viel Erfolg man dabei hat und wie gut das funktioniert und wie wunderschöne Ergebnisse dabei bekommt. Das hat mich schon immer fasziniert. Und je tiefer man in die Physik reinsteigt, umso, ja, ich würde sagen, fast ehrfürchtiger wird man im Umgang mit diesen Dingen.
Aber du sagst, du hast das auch ein Stück weit gemacht, um zu verstehen, wie das alles funktioniert. Aber es ist, ich habe immer das Gefühl, je mehr ich mich damit beschäftige, und ich habe mich nun wirklich in meinem Leben nicht viel mit Physik beschäftigt, werden die Fragezeichen größer. Allein das, was du gerade gesagt hast, dass man diese Welt, die nach Regeln funktioniert, in der wir alle leben, in der wir uns aber keine Gedanken darüber machen, so richtig, dass sie nach Regeln funktioniert, dann auch noch mit Mathematik so gut beschreibbar ist. Also das verstehe ich schon gar nicht. Also dass das funktioniert. So, kommen da nicht größere
Fragezeichen?
Das ist auch
eines der großen Geheimnisse. Ja? Warum das so ist, kann in Wirklichkeit keiner sagen, aber es ist so und darüber freue ich mich. Ja, natürlich tauchen immer wieder neue Fragen auf, das ist ganz klar. Je mehr man forscht, je mehr man weiß, umso mehr neue Fragen tun sich auf. Mhm. Aber trotzdem weiß man nachher mehr als vorher. Ne? Also das ist jetzt nicht das Maß der offenen Fragen, das ist nicht das Maß, an dem man Wissenschaft einordnen soll, sondern tatsächlich wissen wir von Jahrhundert zu Jahrhundert mehr und das wird immer besser und wir können immer mehr Dinge damit tun.
Ist es dann nicht auch vielleicht manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man sich so anschaut, was die Physik so in den letzten Hunderten von Jahren gemacht hat oder die Naturwissenschaften, bevor es die Physik als einzelne Komponente quasi gab und wie lange das dann doch irgendwie dauert, dass du dann nicht mehr erlebst, was in 300, 400, 500, 600 Jahren die Menschen über diese Welt wissen?
Ja, das ist schon wahr, das stimmt. Ja, es gibt sicher in 400 Jahren großartige Erkenntnisse, die mich brennend interessieren würden, von denen ich halt nichts mehr mitkriegen werde. Aber ja, dafür weiß ich Dinge, die ich nicht gewusst hätte, wenn ich vor 400 Jahren gelebt hätte. Damit muss man sich einfach abfinden. Damit kann ich ganz gut leben.
Ja, sehr pragmatisch, da hört man ja Naturwissenschaftler. Und wenn ich schon mal einen Physiker habe, dann die Frage Big Bang Theory oder Star Trek?
Oh, das ist jetzt schwer. Das ist jetzt schwer, beides natürlich.
Kannst du dir vorstellen, dass Dinge, die da in Star Trek gezeigt werden, dass es da Dinge gibt, die irgendwann mal so funktionieren?
Das denke ich schon. Es ist unterschiedlich. Das Beamen, glaube ich, werden wir nie so wirklich hinbekommen. Das glaube ich eigentlich nicht.
Aber es gab doch mal, ich habe keine Ahnung, aber es gab doch mal irgendwie, war das nicht im CERN, diesen Versuch, wo irgendein Teilchen an zwei Stellen für Millisekunden zeitgleich existiert
ja,
hat?
Ja. Na, das gibt es öfter. Es gibt auch Teleportation, das heißt, dass man ein Teilchen, man könnte, wenn man so formulieren will, sagen, dass dabei ein Teilchen von einem Ort an ein anderes gebeamt oder übertragen wird. Aber das ist halt bei einzelnen Teilchen doch ganz anders, als es bei einem ganzen Menschen wäre. Man kann einzelne Quantenzustände beamen, aber mit größeren Objekten habe ich relativ wenig Hoffnung. Ich glaube, da haben die fundamentalen Gesetze der Natur doch etwas dagegen, dass das funktioniert, auch in Zukunft.
So, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Das war ja eigentlich nicht Star Trek, sondern das warst du. Wir haben eben schon geklärt, warum du Physik studiert hast, was dich daran so fasziniert hat. Bevor wir jetzt über den Zufall sprechen, würde mich aber schon auch noch interessieren, warum du dann auch noch promoviert hast, und zwar theoretische Quantenphysik. Da kann ich so ziemlich gar nichts mit anfangen, bis auf Quantenphysik sagt man irgendwie immer dann in Filmen, wenn es schlau klingen soll. Und eigentlich habe ich gelernt, dass man in Naturwissenschaften um alles, wo theoretisch vorsteht, lieber mal einen großen Bogen machen sollte.
Es gibt ja unter den Physikern zwei Völker. Da gibt es die Experimentalphysiker und die Theoretiker. Die sind so ein bisschen verfeindet miteinander und jede Seite meint, sie sind die eigentlichen Physiker und die anderen können es nicht so richtig. Und die Experimentalphysiker, die können mit großen, komplizierten Maschinen umgehen und Experimente machen und sagen, die Theoretiker, die lassen wir nicht an die Maschinen greifen, die machen alles kaputt. Und die Theoretiker sind eher die Leute, die so mit Papier und Bleistift arbeiten, die komplizierte mathematische Gleichungen lösen können oder mit dem Computer Sachen ausrechnen. Und ich war einer von denen. Und die sagen dann, die Experimentalphysiker können nicht mit schwieriger Mathematik umgehen. In Wirklichkeit braucht es natürlich beide, wenn man ehrlich ist. Die Physik kann nicht funktionieren ohne ein gutes Zusammenwirken dieser beiden Völker. Nur ich bin handwerklich tatsächlich nicht wahnsinnig unglaublich geschickt und deswegen war es für mich einfach die bessere Entscheidung, mich der theoretischen Physik zuzuwenden, sonst hätte ich wohl irgendwas Teures kaputt gemacht im Labor.
Dabei fällt mir die Geschichte aus deinem Buch ein von dem Forscher, bei dem irgendwie immer alles kaputt gegangen gegangen ist, wenn er in der Gegend gewesen ist. Also zumindest hat man das angenommen. Ne?
Ja, genau. Von Max Planck erzählt man das.
Na, sowas, genau. Ja,
genau. Und ich selbst habe auch im ersten Semester meines Studiums ein großartiges Erlebnis gehabt. Ich habe damals meine Küche geputzt im Studentenheim. Es ist ja an sich schon ein bemerkenswertes Ereignis, wenn ein Student die Küche putzt, aber darum geht es nicht.
Sondern nicht sagen.
Ich habe dann auch die Steckdose geputzt, mit viel Wasser und Spülmittel habe ich die Steckdose geputzt. Und das, na, ich glaube, bei Theologen ist es so ähnlich, wenn sie ein Berufungserlebnis haben und der Heilige Geist durch sie fährt. Ne? Und so hat mich in dem Fall halt dann die Elektrizität durchzuckt und an dem Punkt wusste ich dann, ich werde besser Theoretiker und lasse die Finger von diesem Experiment zeugen.
Ich verstehe. Ein wirkliches Erweckungserlebnis mit 220 Volt.
Genau.
Ja. Schön. Warum beschäftigst du dich denn eigentlich mit Verschwörungstheorien? Das muss doch irgendwie gerade aus deiner Perspektive das Dümmste sein, was man sich so ausdenken kann, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Na, es ist so, wenn man Physiker ist, dann kommen natürlich ständig irgendwelche Leute und wollen irgendwas wissen. Und dann kommen auch sehr seltsame Leute, die behaupten, sie hätten es irgendwas Großartiges entdeckt und können die Welt erklären. Und meistens ist es dann eben leider so, dass das nicht stimmt. Da kommen dann Leute und behaupten, sie haben Einstein widerlegt oder sie haben eine Maschine gebaut, mit der man unendlich viel Energie erzeugen kann. All dieser Unfug kommt dann. Ne? Mhm. Oder es gibt irgendwelche Wunderheiler, die sagen, sie haben überhaupt die Gesetze der Physik ausgehebelt und können jetzt alle Krankheiten heilen oder können durch Handauflegen irgendwelche Energieschwingungen übertragen oder all solcher Plunder. Ne? Und diese Leute, die arbeiten eigentlich mit Begriffen aus der Physik. Da geht es um Energie und um Schwingung und um Quanten. Ganz oft geht es um Quanten. In Wirklichkeit haben diese Leute überhaupt keine Ahnung von diesen Begriffen, die sie da herumwerfen. Und da wird man als Physiker dann natürlich irgendwann mal sauer und sagt, liebe Leute, ihr zieht jetzt ahnungslosen Menschen Geld aus der Tasche, weil ihr behauptet, irgendwie mit geheimnisvollen Quanten in der Gegend herumheilen zu können. In Wirklichkeit habt ihr keine Ahnung von gar nichts und das will ich den Leuten jetzt mal erklären. Hm. Also das ist so ein Antrieb, ein innerer Antrieb für Konsumentenschutz quasi auch zu sorgen und nicht irgendwelche Leute, bei denen man es ja verstehen muss, dass sie diesen Menschen glauben, da in die Falle tappen zu lassen, solchen Scharlatanen vielleicht auch noch Geld zu geben.
Du bist in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Kannst du kurz erklären, was das ist?
Ja, das ist ein Verein, der sich genau eben das zum Ziel gesetzt hat, nämlich seltsame Behauptungen über Übernatürliches und Außersinnliches und Ähnliches genau anzusehen und wenn man dann erkennt, das ist Blödsinn, den Leuten genau zu erklären, dass es Blödsinn ist und warum es Blödsinn ist. Das kann man auf unterschiedliche Arten tun. Manchmal ist es so haarsträubend, dass ein bisschen Internetrecherche genügt. Manchmal muss man ein bisschen nachrechnen und kann den Leuten dann sagen, dieses oder jenes Naturgesetz hat was dagegen. Manchmal kann man die Leute auch einfach einladen und einen Test mit ihnen machen. Mhm. Wenn jetzt irgendein Wünschelrutengeher meint, er kann Metalle finden unter der Erde mit seiner Wünschelrute, dann kann man sagen, na gut, passt, wir graben den Garten um, vergraben ein paar Stücke Metall und jetzt versuchen Sie es mal. Mhm. Ne? Und wenn er dann besser liegen würde mit seinen Ergebnissen, als man durch bloßes Raten erwarten müsste, ja, dann kann man vielleicht überlegen, ob der vielleicht wirklich irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten hätte. Nur, wie sich zeigt, passiert das nie. Die Leute haben einfach immer genau die Trefferquote, die man mit Würfeln oder Münzen werfen oder bloßem Raten auch hätte. Ja. So ist das.
Ich verleihe jedes Jahr das goldene Brett vom Kopf, habe ich eben schon von erzählt. Was sind da die Kriterien?
Genau.
Was muss ich da tun, damit ich das mir verdiene?
Da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien. Das goldene Brett vom Kopf bekommt man, wenn man einen wissenschaftlich widerlegten Unsinn verbreitet, damit auch noch Geld macht, damit groß in die Medien kommt und auch beratungsresistent ist. Das heißt, nur weil man irgendetwas glaubt, wenn man sich irrt, ja, bekommt man es nicht. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch darf sich irren, wir irren uns alle. Das ist in Ordnung. Nur müsste man dann eben auch die menschliche Größe haben, zu sagen, gut, ich bin jetzt naturwissenschaftlich sauber widerlegt worden, ich gebe zu, was ich gesagt habe, ist Blödsinn. Das tun viele Leute aber nicht und wenn die dann ihre Thesen weiter verbreiten, obwohl sie längst widerlegt sind und damit vielleicht auch noch weiterhin Geld machen, na, dann haben sie eine Chance, bei uns das goldene Brett vom Kopf zu gewinnen.
2014 war das Xavier Naidoo zum Beispiel. Warum hat der das goldene Brett verdient?
Ja, der hat sich immer wieder in die Nähe von Verschwörungstheorien begeben. Er ist ja, steht er der Reichsbürgerbewegung auch nahe, ist etwas ganz Seltsames. Oder auch im Dunstkreis der Chemtrail-Bewegung. Das sind Leute, die meinen, wir werden alle vergiftet, weil die Regierung beschlossen hat, mit Hilfe von Flugzeugen irgendwelche gefährlichen Chemikalien im Himmel zu verbreiten. Mhm. Und die Leute schauen dann ängstlich den Himmel an und suchen nach irgendwelchen Kondensstreifen, die es natürlich gibt, weil die gab es immer, klar, die sind nur weder gefährlich noch giftig noch eine Regierungsverschwörung. Das Problem daran ist nur, dass es wirklich für Angst sorgt. Mhm. Da gibt es wirklich Leute, die deren Lebensqualität beeinträchtigt wird, weil sie eben von solchen Dingen Angst haben, und das ist schade, und wenn wir vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, diesen Leuten Angst zu nehmen und ihnen zu einem sorgenfreieren Leben zu verhelfen, dann ist das richtig gut.
Holen die Leute eigentlich den Preis ab, die da gewinnen, oder reagieren die irgendwie drauf?
Meistens leider nicht. Einen Preisträger hatten wir schon, der ihn tatsächlich abgeholt hat. Das war ein Filmemacher, der einen Film gemacht hat über Lichtnahrung, also über Leute, die angeblich nichts essen müssen, sondern sich einfach nur durch das Licht der Sonne ernähren können. Wow. Der hatte Humor genug, zu uns zu kommen und seinen Standpunkt zu vertreten. Und ja, wir hatten eine Menge Spaß miteinander, war fein und hat sich den Preis abgeholt.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Wir haben gerade eben schon ein bisschen über dich gesprochen und auch darüber, was dich so am Zufall fasziniert, dass du da gleich ein Buch drüber geschrieben hast. Gehen wir doch gleich mal die großen Themen an. Stichwort Evolution. Ist das eigentlich alles zufällig entstanden? Also, dass es uns jetzt hier in der Form gibt, also Tiere, Menschen, Pflanzen und so weiter.
Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Die Evolution ist natürlich ein riesengroßes Zufallsspiel. Ja? Mhm. Ich meine, jeder von uns ist schon mal einfach genetisch eine zufällige Mischung der Gene von Vater und Mutter. Das wird relativ zufällig zusammengewürfelt und dann kommen wir dabei raus. Und zusätzlich gibt es noch zufällige Mutationen beim Kopieren der DNA, können eben einfach Abschreibfehler passieren. Mhm. Meistens sind die nicht besonders schlimm. Manchmal führen sie zu etwas Neuem. Das kann schlecht sein, das kann gut sein. Die Geschichte kennen wir alle. Mhm. Also ohne diese zufälligen Fehler würde es eine Evolution gar nicht geben. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Evolution ein reines Zufallsspiel ist, ja? Weil die Evolution hat auch ihre Gesetze, die im Großen gelten. Zum Beispiel, dass Tiere, die im Wasser leben und sich im Wasser schnell fortbewegen wollen, irgendwie stromlinienförmig gebaut sein müssen. Mhm. Das ist kein Zufall, sondern das ist einfach von den Naturgesetzen vorgegeben. Und deswegen sollte es uns nicht wundern, dass die Tiere, die eben im Wasser leben, tatsächlich diese Körperform haben.
Aber ist das nicht auch am Ende ein Produkt eines Zufalls? Also quasi eine zufällige Mutation, die dazu geführt hat, dass das Tier vielleicht
natürlich sogar viele ist, zufällige, ne? Natürlich viele zufällige Mutationen sind das. Ne? Aber ob sich die bewähren oder nicht, ob die, wenn man sie der Natur aussetzt, dann sich weiter verbreiten oder nicht, das ist nicht rein zufällig, sondern man hat eben mit bestimmten Genen, die sich als vorteilhaft erweisen, eine größere Überlebenschance als mit anderen Genen. Das heißt nicht, dass das Individuum mit besseren Genen notwendigerweise überlebt und sich fortpflanzt. Es ist durchaus möglich, dass es irgendwann mal einen Tyrannosaurus Rex gab mit ganz, ganz großartigen, wunderbaren Tyrannosaurus-Genen und der wurde aber dummerweise zufällig im Alter von 3 Monaten in einem Hangrutsch verschüttet und sein Cousin im Nachbartal, der nicht so tolle Gene hatte, der hat zufällig überlebt und hat sich massenhaft fortgepflanzt. Das ist durchaus möglich. Ja? Also so auf Ebene des Individuums ist die Evolution tatsächlich ein zufälliges Glücksspiel. Aber wenn man dann natürlich über die Jahrmillionen oder über die Jahrmilliarden schaut, dann erkennt man schon gewisse Tendenzen und die sind nicht unbedingt rein zufällig.
Wie ist es denn mit der Welt? Also da hört man auch immer wieder, dass es tatsächlich zufällig gewesen ist, dass unsere schöne Erde genau an der Position ist, wo sie nun mal ist, zu dem gewissen Zeitpunkt, und dass sich quasi auch ein Leben entwickeln konnte, weil diese ganzen Konstanten durch Zufall so waren, wie sie waren.
Ja, das ist tatsächlich faszinierend. Mhm. Das ist eigentlich unfassbar, welche Verkettung von unglaublichen Zufällen notwendig war, damit wir hier heute sind. sitzen können und miteinander reden können. Ja. Also allein schon, wenn man bedenkt, aus welchen Atomen wir bestehen, die mussten ja alle mal gemacht werden. Unsere Atome in unseren Zellen, die waren nicht seit dem Urknall schon da, sondern die mussten mal zusammengebacken werden in einen großen Stern. Dann musste der explodieren. Es kam zu einer Supernova, wo dann die schweren Elemente noch entstanden sind. Und dann trieb so im Universum, in der Gegend, in der wir uns befinden, eben so eine riesengroße Wolke von Sternenstaub herum. Das musste sich dann wieder verdichten und die Sonne musste entstehen und dann musste in genau zufällig dem richtigen Abstand zu dieser Sonne sich einfach ein Planet formieren aus diesen Atomen, eben unsere Erde, die musste, darf nicht zu nah an der Sonne sein, sonst wäre es zu heiß, nicht zu weit weg, sonst wäre es zu kalt, sie muss die richtige Größe haben, sie muss eine feste Kruste haben. Ja, das sind schon mal gewaltig viele Zufälle. Und dass sowas überhaupt passiert, ist halt physikalisch nur dadurch erklärbar, dass es richtig viele Sonnensysteme gibt. Und in irgendeinem von denen muss es dann wohl mal klappen. Aber dass wir da sind und genau hier in dieser Gegend des Universums da sind, ist tatsächlich ein gewaltiger kosmischer Zufall.
Aber da kannst du da nicht auch verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, so viele Zufälle hintereinander, das ist völlig unmöglich. Das muss doch irgendwie noch was anderes sein. Und im Prinzip sind wir da auch schon beim Thema Wahrscheinlichkeiten, hast du ja gerade schon angesprochen. Ne? Also wie wahrscheinlich ist es, da muss es also so viele Universen geben und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem Universum mal so funktioniert.
Ja, die viele Universen-Theorie, die kann man verfolgen. Ich mag sie nicht so gern, weil sie doch ein bisschen unökonomisch klingt. Aber es reicht ja, wenn wir unser eigenes Universum ansehen. Wenn wir uns anschauen, was für eine unglaubliche Vielzahl von Sternen, von Galaxien da herumschwirrt in unserem Universum, dann muss es uns eigentlich gar nicht so sehr wundern, dass es irgendwo Leben gibt. Dass das gerade hier ist, ja, das ist halt Zufall. Nur wenn das nicht gerade hier in diesem Sonnensystem geschehen wäre, dann wären wir halt nicht da und könnten uns auch nicht drüber wundern. Also das ist so, wie man jetzt sagt, Sie hören jetzt gerade Deutschlandfunk. Dann könnte sich jemand, der das hört, wundern und sagen, woher weiß der das, dass ich gerade mein Radiogerät eingeschaltet habe? Naja, wenn sie es nicht eingeschaltet hätten, dann würden sie es nicht hören. Ne? Also darüber sollte man sich nicht wundern eigentlich.
Wir sind beim Thema Zufall. Mein Gast heute Morgen, Florian Aigner, heißt er, ist Physiker und hat ein Buch geschrieben über den Zufall. Und da waren wir eben schon bei Wahrscheinlichkeiten. Also es ist nicht immer ein großer Zufall, dass Dinge passieren. Es liegt im Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Und dazu hast du einen sehr schönen Satz in deinem Buch stehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass immer nur das Wahrscheinliche passiert, ist so gering, dass ein Ausbleiben von Unwahrscheinlichem selbst am unwahrscheinlichsten wäre. Das ist ein Satz aus deinem Buch,
genau,
der mir ganz gut gefallen hat. Also der zielt im Prinzip auch so ein bisschen darauf hin, was du gerade auch über das Universum oder die Universelle gesagt hast, ne?
Ja, wir kennen das ja alle, ne? Wir sind irgendwo am anderen Ende der Welt auf Urlaub und da plötzlich treffe ich meinen ehemaligen Arbeitskollegen. Ja? Und ich sage, das kann doch kein Zufall sein. Und dann haben wir auch als Menschen so ein bisschen den Reflex, da vielleicht eine mystische Geschichte dazu zu erzählen und sagen, das muss irgendwie mit Magie oder mit Vorsehung oder mit was immer oder mit Gedankenübertragung zu tun haben. Ist aber nicht wahr, ne? Weil niemand von uns weiß, wie oft wir schon irgendwo auf Urlaub waren und da war vielleicht zwei Straßen weiter jemand, den wir kannten, aber wir haben den eben zufällig nicht getroffen und dann gibt es auch keine Geschichte zu erzählen. Wir merken uns einfach immer nur die Sachen, die gut zu erzählen sind, die gute Geschichten sind, die irgendwie erstaunlich wirken, das andere vergessen wir. Und rein statistisch ist es zwingend so, dass unwahrscheinliche Dinge irgendwann mal passieren müssen. Ne? So wie es für jeden einzelnen Menschen unwahrscheinlich ist, im Lotto zu gewinnen, aber trotzdem jede Woche irgendjemand im Lotto gewinnt, ist es in vielen anderen Dingen des Lebens eben auch so und darüber sollten wir uns nicht wundern.
Aber es ist ein ganz spannendes Thema. Also du hast in deinem Buch auch eine ganz spannende Geschichte von einer Frau, der tatsächlich die Sache mit den Wahrscheinlichkeiten zum Verhängnis geworden ist, weil sie falsch berechnet worden sind. Vielleicht kannst du das Ganze ganz kurz nochmal erklären. Sie ist dann am Ende im Gefängnis gelandet, nachdem zwei Babys von ihr gestorben waren, ne?
Ja, das ist eine tragische Geschichte. Das ist das Phänomen des plötzlichen Kindstods. Das ist eine tragische und traurige Sache, die eben manchmal passiert bei kleinen Kindern. Ohne dass irgendjemand etwas dafür kann, ohne dass man es wirklich verhindern kann. Und dieser Frau ist das eben zweimal passiert. Die hat zwei Kinder verloren dadurch. Und dann gab es eben Juristen, die gesagt haben, das kann nicht sein, das ist so unwahrscheinlich. Die muss ihre Kinder getötet haben. Mhm, und die wurde dann angeklagt und tatsächlich verurteilt. In Wirklichkeit zu Unrecht, denn es gab keine anderen Indizien und es gab dann tatsächlich Statistiker, die da eingeschritten sind und nachgerechnet haben und gesagt haben, Moment, da werden die falschen Dinge verglichen, denn es steht ja schon fest, dass hier in diesem Fall etwas extrem Unwahrscheinliches eingetreten ist, entweder der plötzliche Kindstod oder ein Kindsmord. Das ist nämlich auch nichts Alltägliches. Mhm. Beide Dinge passieren sehr selten und jetzt habe ich die Auswahl zwischen zwei sehr unwahrscheinlichen Erklärungen, aber eine davon muss ja die richtige sein. Und das ändert natürlich dann die Zufallsmathematik dieser Sache drastisch. Und tatsächlich wurde sie dann, nachdem der Prozess nochmal aufgerollt wurde, freigesprochen.
Aber das mit den Wahrscheinlichkeiten, das ist ja tatsächlich schon eine ziemlich spannende Sache. Also wenn wir das Unwahrscheinliche auf dem Schirm haben müssen oder wie du es eben geschrieben hast, dass es am allerunwahrscheinlichsten wäre, wenn das Unwahrscheinliche ausbliebe, was macht das dann mit so Statistiken, die man immer im Kopf hat, wenn man, weiß ich nicht, in ein Flugzeug steigt, weil es nicht besonders wahrscheinlich ist, dass ein Flugzeug abstürzt oder weil es wahrscheinlicher ist, von einem Bus überfahren zu werden, als einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen. Sowas, ja?
Man kann daraus lernen, sich nicht vor den falschen Dingen zu fürchten. Mhm. Wir Menschen sind extrem schlecht im Umgang mit Statistiken. Ja, das kennen wir auch alle. Die Leute haben alle Angst, wenn sie ins Meer gehen, vom Hai gefressen zu werden. aber niemand hat Angst davor, mit viel zu großen Pantoffeln über die Uferstraße zu laufen, mit einer Luftmatratze unter dem Arm. Obwohl die Gefahr dabei, vom Auto überfahren zu werden, natürlich viel größer ist, als die Wahrscheinlichkeit, im Meer dann einen Hai auch nur aus der Ferne zu Gesicht zu bekommen.
Also aber du hast ja eben gesagt, wie mit dem Lottogewinner, einen gibt's ja. Also einer gewinnt im Lotto. Einer hat den Hai
schon
am Bein.
Natürlich. Ja, das ist richtig. Aber wir sollten uns natürlich, Angst ist ja etwas Nützliches. Ja, mhm. Angst soll uns ja davor hindern, gefährliche Dinge zu tun. Mhm. Und deswegen ist es sinnvoll, Angst zu haben vor den Dingen, die uns mit größerer Wahrscheinlichkeit umbringen. Mhm. Insofern sollte ich Angst davor haben, mich in ein Auto zu setzen mit einem Lenker, der zu viel getrunken hat, das ist nämlich richtig gefährlich. Mhm. Ich sollte keine Angst haben, mich in ein Flugzeug zu setzen, wenn der Pilot ein nicht betrunkener Profi ist, wovor ich jetzt mal ausgehe. Mhm. Also wir können uns schon ein bisschen selbst beeinflussen, uns bei manchen Dingen selbst mit ein bisschen Nachdenken davon überzeugen, dass wir keine Angst haben müssen und bei anderen Dingen vielleicht etwas vorsichtiger sein, als wir es normalerweise sind.
So, da sind wir im Prinzip wieder bei Berechnen, bei Mathe, bei Wahrscheinlichkeiten, das sind ja Zahlen. Du schreibst über die vier fundamentalen Grundkräfte der modernen Physik, die beinahe gemeinsam alles erklären können, was wir beobachten. Was heißt beinahe ist alles berechenbar? Also wenn man selbst irgendwie den Zufall mit Wahrscheinlichkeiten berechnen kann, was ist dieses beinahe? Also was lässt sich nicht berechnen?
Ja, es gibt einige Dinge, wo es einfach zu kompliziert wird. Eines davon, was ich besonders spannend finde, ist die Quantenphysik. Die Quantenphysik sagt nämlich, dass gewisse Dinge tatsächlich ohne Grund passieren. Und das hatte man bis dorthin eigentlich immer ausgeschlossen. Man hat immer gedacht, wenn man nicht genau weiß, warum etwas passiert, dann muss man nur genauer hinsehen und irgendwann hat man es dann. Mhm. Die Quantenphysik sagt, nein, es ist so, dass gewisse Dinge, irgendwelche Quantensprünge, das Verhalten von kleinen Teilchen, tatsächlich rein zufällig passiert. Das kann so ausgehen oder so. Ich führe eine Messung durch und auch wenn ich alles weiß über das Ding, das ich da untersuche, wenn ich jetzt ein radioaktives Atom anschaue zum Beispiel, auch wenn ich alles weiß über dieses radioaktive Atom, gibt mir die Physik nicht die Auskunft darüber, wann dieses Atom zerfallen wird. Das ist tatsächlich reiner Zufall. Nicht, weil ich es nicht genau genug untersucht habe, nicht, weil ich nicht schlau genug bin, sondern tatsächlich, weil die Grundgesetze der Natur es nicht vorhersagen. Hier ist tatsächlich in die Fundamente der Wirklichkeit so etwas wie Zufall eingebaut, auf ganz grundlegende Weise. Mhm. Und die Chaostheorie sagt uns, dass auch winzige Abweichungen riesengroße Auswirkungen haben können. Das heißt, auch wenn ich jetzt nur mit den Fingern schnippe, beeinflusse ich damit die ganze Welt. Mhm. Und das Fingerschnippen kann letztlich Ausschlag geben, ob in 3 Jahren in New York schönes Wetter sein wird oder nicht. Mhm. jetzt müsste man, um die Zukunft vorherzusagen, mein Fingerschnippen irgendwie in die Formeln mit reinnehmen und den Rest des Universums auch, und das geht natürlich nicht. Also es ist nie vorhersagbar. Und das finde ich auch irgendwie schön, dass wir als Menschen uns damit abfinden müssen, dass der Zufall in unserem Leben einfach ein ganz gewaltiges Wort mitzureden hat. Das ist übrigens auch ein verbreiteter Fehler. Es gibt viel zu viele Leute, die der Meinung sind, sie hätten ihr eigenes Leben vollkommen im Griff. Und ob sie jetzt Erfolg haben im Leben, ob sie reich und berühmt werden, das liegt einfach nur an ihren Entscheidungen, die sie treffen. In Wirklichkeit ist das nicht so. Über Erfolg im Leben entscheidet ganz oft auch einfach der Zufall.
Aber es gibt ja durchaus so Seminare, wo erklärt wird, wie man erfolgreicher sein kann. Also Menschen, die Seminare halten und erklären, womit man Erfolg hat. Ist das alles Quatsch?
Das ist ein ganzer Geschäftszweig geworden, ein Geschäftszweig, den ich für höchst problematisch halte. Also man muss ja nur mal im Buchladen nachsehen, da gibt es ein ganzes Regal mit Lebensratgeberbüchern und da stehen dann ganz tolle Dinge drin, wie glauben Sie an sich und arbeiten Sie hart und geben Sie 110% und seien Sie anders als die anderen. Das ist natürlich alles schön, aber es ist in Wirklichkeit auch alles Unfug, ne? Weil es gibt natürlich Leute, die sich an diese Scheinregeln halten und damit erfolgreich geworden sind. Und die Autoren dieser Bücher gehören normalerweise dazu. Aber genauso gut gibt es andere Leute, die genauso klug sind, sich genau an dieselben Regeln gehalten haben und damit halt nicht reich und berühmt geworden sind. Und wen jetzt welches dieser Schicksale trifft, ist letztlich mit ganz viel Zufall verbunden. Das heißt natürlich nicht, dass man sich jetzt ins Bett legen kann und sagen kann, der Zufall wird schon an die Tür klopfen. Das wird nicht passieren. Man muss dem Zufall schon eine Chance geben. Und es ist schon sinnvoll, sich anzustrengen. Aber was dann am Ende passiert, das ist Zufall.
Also handle ich schon auch noch ein Stück weit autonom, wenn ich jetzt entscheide, welches Essen ich in der Kantine esse?
Auf jeden Fall.
Das ist doch ein beruhigendes Wort zum Schluss. Der Physiker Florian Aigner ist zu Gast gewesen heute Morgen. Wir haben uns über den Zufall unterhalten, weil er hat über den Zufall geschrieben. Ein wirklich sehr spannendes Buch, ganz gut zu lesen, obwohl es um Physik geht. Der Zufall, das Universum und du, die Wissenschaft vom Glück. Schaut mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. Florian, vielen lieben Dank und einen schönen Sonntag für dich.
Ebenso.
Tschüss. Mach's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.